31 überall kennt, die meisten von Ihnen kennen es doch. Ich mache es auch ganz kurz. Wir sind eine hundertprozentige Tochter des Landes Nordrhein-Westfalen als GmbH organisiert, Non-Profit-Organisation, also wir erwirtschaften keine Gewinne, die wir dann als Land abführen. Wir haben einen sehr berühmten Gründungspräsidenten gehabt, viele von Ihnen werden ihn kennen, Ernst Ulrich von Weizsäcker, der die ersten Jahre das Institut auch in kurzer Zeit recht bekannt gemacht hat. Dann kam Peter Hennicke, heute haben wir Professor Uwe Schneidewind. Wir wickeln im Jahr über 150 Projekte ab. Sie können sich vorstellen, in 20 Jahren, so lange gibt es uns schon, wie viele Projekte das insgesamt sind. Wir kriegen eine kleine Grundfinanzierung und ganz überwiegend finanziert sich das Wuppertal-Institut mittlerweile über Drittmittelforschung. Also wir akquirieren Projekte bei der EU, bei verschiedenen Ministerien, Landesministerien, Bundesministerien, dem Umweltbundesamt, natürlich auch in der freien Wirtschaft und sind auch für NGOs tätig gewesen in der Vergangenheit. So viel vielleicht ganz in aller Kürze zum Wuppertal-Institut, beschäftigt sich mit angewandter Nachhaltigkeitsforschung. Dazu gehört dann auch im Energiebereich, dass wir uns schon seit 20 Jahren Gedanken machen, wie die Energiewende in Deutschland aussehen kann, also nicht erst seit Fukushima, sondern seit über 20 Jahren ist ja auch der Gedanke der Energiewende bekannt. Viele von Ihnen werden sich erinnern, das Öko-Institut hat bereits im Jahr 1980 eine erste Energiewende-Studie herausgebracht. Und so seit dieser Zeit, seit über 30 Jahren, kennen wir eigentlich die Grundprinzipien der Energiewende. Und wenn ich ganz kurz noch einen Satz sagen darf in Ergänzung zur Frau Ministerin, die heutigen großen Stromkonzerne haben im Moment kein funktionierendes Geschäftsmodell. Sie haben eigentlich Jahrzehnte Zeit gehabt, um sich umzustellen. Spätestens seit Tschernobyl hätte man auf den Trichter kommen müssen, dass die Zukunft der dezentralen Energieerzeugung gehört. Aber sie haben die Entwicklung verschlafen und auch die Energiewende verschlafen. Soweit zum Wuppertal-Institut und zu meinen Anmerkungen. Zu meiner Person vielleicht. Ich bin von Hause aus Betriebswirt und gelernter Kaufmann und habe dann in meinem zweiten Leben Raumplanung studiert in Dortmund und arbeite seit über 20 Jahren beim Wuppertal-Institut. Das ist hier der Inhalt meines heutigen Vortrages. Aber vielleicht noch zu einer Vorbemerkung, was vielleicht im Zusammenhang interessant sein könnte. Wir haben schon in den 1980er Jahren um die Energiewende und auch um Dekommunalisierung gekämpft. Ich zeige da gleich mal ein paar Folien, die etwas älter sind, aber immer noch inhaltlich hochaktuell. Das heißt, ich war Mitbegründer vom Energiewendekomitee Dortmund 1987, also ein Jahr nach Tschernobyl. Und wir hatten uns damals schon, damals gab es schon Ende der 80er eine erste Welle, viele von Ihnen können sich erinnern, eine erste Welle der Dekommunalisierung. Und wir hatten damals als örtliche Initiative in Dortmund darum gekämpft, die Stromversorgung nochmal in kommunale Hand zurückzuführen, was uns leider nicht gelungen ist. Also, was ich eigentlich sagen will, wir beschäftigen uns nicht erst seit den zwei Studien mit Energiewendefragen und mit Dekommunalisierungsfragen, sondern schon eigentlich seit über zwei Jahrzehnten und länger. Der Hintergrund, warum wir diese Studie gemacht haben, auslaufende Konzessionsverträge und Strategien der Stromkonzerne zur Besitzstandswahrung auf der Verteilnetzebene, sind folgende. Also es gibt seit 1980 diese Kartellgesetznovelle, wonach die Laufzeitbegrenzung von Konzessionsverträgen auf 20 Jahre begrenzt wurde und dieser Ewigkeitscharakter, den es früher mal gab, abgeschafft wurde. Das hat zur Folge, dass wir jetzt aktuell in den Jahren 2010 bis 2015 über 8000 Stromkonzessionsverträge haben, die auslaufen. Wir haben die Situation, dass die großen Stromkonzerne, also die Altkonzessionäre, ihre Versorgungsaufgabe nicht nur auf der Verteilnetzebene, aber auch dort nur so suboptimal wahrgenommen haben. Die Menschen nehmen das wahr. Die Menschen, die Bürger wollen die Energiewende forciert vorantreiben und sie können aber auch beobachten, dass die großen Konzerne sehr stark an den alten Strukturen festhalten. Und natürlich auch die Motivation Und die Erkenntnis in vielen Kommunen, dass man mit der Dekommunalisierung und der örtlichen Energiewende ganz viele Chancen verbinden kann mit Möglichkeiten der politischen Gestaltung. Das sind so die wichtigsten Hintergründe. Die Problemstellung ist eigentlich, dürfte allen klar sein. Wir haben es bei den Altkonzessionären natürlich damit zu tun, dass sie wissen, dass auch die Verteilnetzebene in Deutschland ein Milliardengeschäft bedeutet. Also ökonomische Interessen führen dazu, dass sie mit möglichst oder mit Haken und Ösen daran festhalten wollen, dass sie ihre Besitzstände auf der Verteilnetzebene behalten können. Die Rekommunalisierungsabsichten in Berlin, Hamburg und Stuttgart zeigen, dass solche Probleme oder Erkenntnisse nicht nur in kleinen und mittleren Kommunen vorliegen, sondern auch große Metropolen in Deutschland darüber nachdenken, die Stromversorgung und auch Gasversorgung zu regionalisieren. Dann haben wir auf der anderen Seite ganz starke, wenn ich gleich noch darauf eingehe, Regelungslücken im Energiewirtschaftsgesetz, die ganz überwiegend dann auch zugunsten der Stromkonzerne ausfallen und zu Ungunsten der Kommunen. Und die Stromkonzerne sind in der Lage, nicht nur was Netzebene betrifft, sondern auch Erzeugungsbereich, dass die Kommunen, aber mittlerweile auch Länder und auch der Bund sogar unter Druck gesetzt werden können und teilweise erpressbar sind. Das hat sich noch nicht ganz herausgestellt. Warten wir mal die Koalitionsverhandlungen ab. Das ist der Hintergrund und die Problemstellung, warum es zu dieser Studie kam. Hier nochmal ganz kurzer Blick auf die Initiativen Hamburg, Berlin und Stuttgart. Die Ereignisse, gehe ich davon aus, beobachten Sie aus Ihrer jeweiligen kommunalen Situation. Das ist jetzt hier ein Bild, das tatsächlich über 20 Jahre alt ist, was wir damals beim Energiewendekomitee Dortmund in unseren Broschüren verwendet haben. Sie sehen im Prinzip eine Fragestellung, die heute immer noch aktuell ist, und eine Reaktion auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, die auch verständlich und nachvollziehbar ist, heute immer noch. Zum eigentlichen Kern unserer Studie, die allgemeinen Strategiemerkmale der Methoden, die angewendet werden, wenn es Rekommunalisierungsabsichten gibt. Wir haben es auf der einen Seite zu tun mit Anreizen, wir haben es aber auch zu tun mit nachweislichen Verstößen gegen bestehende Bestimmungen. Und dann haben wir es mit Drogen zu tun. Es ist also, wenn Sie so wollen, eine Politik von Zuckerbrot und Peitsche, die zum Tragen kommt, wenn Kommunen die Absicht erklären, ihre Netze bei nach Auslaufen der Konzessionsverträge zu übernehmen. Zu den Anreizen gehören dann Sponsoring, werde ich gleich noch etwas näher darauf eingehen, Landschaftspflege, die Spenden und Einladungen, Verstöße, auch das werde ich gleich noch mal konkretisieren, dass bestimmte Dinge und Praktiken ausgeübt werden, die eigentlich so nach Energiewirtschaftsgesetz gar nicht stattfinden dürfen und die Aufsichtsbehörden aber hier nicht konsequent einschreiten, bis hin zu den Sanktionen, dass damit gedroht wird, wenn rekommunalisiert wird, stellen wir Sponsoringverträge ein, wir schließen Betriebsstellen vor Ort, also Arbeitsplätze fallen weg und so weiter. Das ist hier mal aufgezeigt, der ganze Katalog, oder sagen wir die wichtigsten Punkte an Hochpotenzial, an Methoden und Verfahren, die dazu führen, dass Rekommunalisierung verhindert werden oder behindert werden, jedenfalls in jedem Fall dann auch Schwierigkeiten bringen und eine abschreckende Wirkung erzielen, eine Ausstrahlungswirkung haben. Auch das wissen die großen Stromkonzerne, dass wenn sie mit einer Kommune entsprechend umgehen, spricht sich das rum in der Region und andere Kommunen werden eventuell schon im Vorfeld dann diesen Rekommunalisierungsweg dann auch zu gehen. Sie sehen also, es ist ein bunter Blumenstrauß und hier sind noch nicht mal alle Methoden aufgezählt. Sie haben auch die Methoden zweiter Ordnung. Ich könnte jetzt sagen, ist alles legitim, was hier gemacht wird, aber man muss sehen, in Zusammenwirkung erzielen sie dann oft tatsächlich auch die gewünschte Wirkung aus der Sicht der Altkonzessionäre. Dann haben wir im Zuge hier unserer neuen Studie noch einen interessanten Aspekt, den ich ganz kurz erwähnen will, entdeckt oder ist uns klar geworden, dass es nämlich einen gespaltenen Preismarkt gibt. Also die Altkonzessionäre machen Folgendes, und auch das spricht sich rum, wenn sie irgendwo die Konzession verloren haben, passiert Folgendes, dass sie dann im Vertriebsbereich, ne, Strom anbieten, jetzt meinetwegen in Bad Neuenahr, Ahrweiler, dass sie sagen, wir bieten hier unseren Strom günstiger an als das örtliche Stadtwerk. Also auch günstiger, wie wir unseren Strom in der Nachbargemeinde anbieten. Das ist ein sogenannter gespaltener Preismarkt oder Preispolitik, die so in dieser Weise gar nicht stattfinden darf, wie der Bundesgerichtshof in einem Grundsatzurteil schon mal vor Jahren festgestellt hat, wird trotzdem gemacht. Gleichwohl wird es gemacht. Auch das gehört zu einer Methode. Wir müssen eigentlich nicht unsere Studie neu schreiben, aber zum Beispiel um diesen Punkt ergänzen. Wir müssen auch, oder Sie müssen sich klar machen, dass die großen Stromkonzerne ein regelrechtes, aktives Konzessionsvertrags- und Beziehungsmanagement betreiben. Da kommt zusammen, dass die über Jahrzehnte auf Erfahrungen sammeln, dass sich die Spezialisten natürlich austauschen, ihr Wissen weitergeben, nicht wie im Fall der Kommune, dass die Menschen dann nach 20 Jahren oft pensioniert sind und gar nicht mehr das Wissen vorhanden ist. Und mit diesem Konzessionsvertrags- und Beziehungsmanagement werden dann ganz gezielt auch diese Methoden weitergegeben und Ratschläge gegeben, wie man in der jeweiligen Kommune jeweils vorgeht. Sie müssen sich vorstellen, jede Konstellation ist anders und die örtlichen Gegebenheiten, davon hängt es ab, welche der gezeigten Methode dann zum Zuge kommen oder welches Paket geschnürt wird. Kurzum, bei ENBW haben wir, bei einem Regionalversorger von ENBW haben wir den Zustand, dass von 2005 bis 2012 rund 600 Stromkonzessionsverträge verlängert werden konnten, aufgrund auch ihrer Anreizpolitik dann. In dem Fall könnte man sagen, und nur in 59 Fällen, also Faktor 10 liegt dazwischen, die Stromkonzessionen verloren gegangen sind, entweder an kommunale Stadtwerke oder an andere Verteilnetzbetreiber. Und entsprechend das Resümee wird dann gezogen, dass auch das hier schon als sozusagen Angriff auf ihre Marktposition bewertet wird. Also der Wettbewerb um örtliche Verteilnetze wird härter, so das Resümee von NBW Regionalaktiengesellschaft im Jahre 2012 im Geschäftsbericht. Zu den eigentlichen Methoden jetzt im Einzelnen. Das hier, diese Grafik fasst nochmal zusammen, dass ein Drohpotenzial aufgebaut wird, was man mit dieser Karikatur, glaube ich, ganz gut auch darstellen kann oder dargestellt wird. Also die Rekommunalisierung als Schreckgespenst mit all den Folgen und Konsequenzen für die Kommunen, wenn sie doch dabei bleiben, ihren Plan durchzuziehen. Jetzt zu einzelnen Methoden im Einzelnen. Zu hoher Netzpreis, damit fangen wir an. Das ist mittlerweile nicht nur strittig, sondern ist im Prinzip geklärt durch das Kaufering-Urteil aus dem Jahre 1999 bereits, wo grundlegend festgestellt wurde, dass der Ertragswert eigentlich zum Zuge kommen muss, nicht der Sachzeitwert, der oft oder meist überhöht ist und nicht dazu führt, dass ein wirtschaftlicher Verteilnetzbetrieb stattfinden kann in den nächsten 20 Jahren. Und durch die Anreizregulierung, die wir haben, ist es eigentlich zwingend geboten, dass der Ertragswert nur zugrunde gelegt werden kann, weil die Aufsichtsbehörde, also die Bundesnetzagentur, entsprechend Renditen auch nur zulässt und ausrechnet und eigentlich auf der Basis des Ertragswertes. Also ein zu teurer Netzpreis kann dazu führen, dass eine Unwirtschaftlichkeit des Netzbetriebes dann die Folge wäre. Ja. Der zweite Punkt, den ich etwas näher erläutern will, sind überhöhte Entrechnungskosten. Auch das wird gerne gemacht. Das war im Fall Ludwigsburg der Fall in Verbindung mit der Tatsache, dass da auch die Daten nicht rechtzeitig und nur verschleppt herausgegeben wurden, sodass sich alleine durch die Strategie, die Entflechtung zu verzögern, so ein Rekommunalisierungsprozess deutlich verzögert wird und sich über Jahre hinweg ziehen kann. Jetzt verstehen Sie uns bitte nicht falsch, dass wir jetzt mit den ganzen Strategien, die wir Ihnen jetzt hier vorstellen und bekannt machen mit unserer Studie auch, selber eine abschreckende Wirkung erzielen wollen für die Kommunen. Ganz im Gegenteil, wir wollen das offen kommunizieren, damit die Gemeinden auch frühzeitig realisieren im Vorfeld, auf was sie sich einlassen und sich entsprechend auch einstellen können auf diesen Prozess der Rekommunalisierung. Dann Verweigerung der Datenherausgabe. Wie gesagt, habe ich schon genannt, ein bewährtes Spiel, um die Rekommunalisierung insgesamt zu verzögern. Dass also die netzrelevanten Daten gar nicht oder nur zum Teil oder sehr verzögert irgendwann herausgegeben werden, obwohl seit 2011 im Energiewirtschaftsgesetz, § 46, festgelegt ist, dass die Altkonzessionäre 2 Jahre vor Bekanntgabe der Ausschreibung die entsprechenden Daten herausgeben müssen. Also hier ein ganz klarer Verstoß gegen Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes. Dann haben wir die Praktik, dass Konzessionsabgabenzahlungen verweigert werden. Das kann schon im Vorfeld passieren, wenn verhandelt wird. Aber wir haben die missliche Situation, dass die Kommunen oder dass die Altkonzessionäre unterstützt werden von den Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes, § 48. Da ist nämlich festgelegt, dass wenn der Konzessionsvertrag 1 Jahr lang schon abgelaufen ist, dass sie nach 1 Jahr die Zahlung der Konzessionsabgaben einstellen dürfen sogar, womit die Kommunen oft erheblich unter Druck gesetzt werden. Sie müssen sich vorstellen, Kommunen wie zum Beispiel Hannover, die erhalten im Jahr rund 40 Millionen an Konzessionsabgaben, also ein ganz erheblicher Anteil an der Finanzierung der Gemeindehaushalte ausmachen kann. Und die Gemeinden entsprechend dann unter Druck geraten, ne, wenn die Kommunen das aussetzen. Das war übrigens auch hier in Bad Neuenahr-Ahrweiler der Fall, dass RWE seit geraumer Zeit die Konzessionsabgabenzahlung eingestellt hat, um so die Kommune dann nochmal unter Druck zu setzen bei der Netzübernahme. Sponsoring, Landschaftspflege, das ist letztlich selbsterklärend. Es gibt viele Verträge, vielleicht hier ein paar herausragende Beispiele. Ludwigsburg, da gab es eine Bundesliga-Basketballmannschaft, wo NBW gesponsert hat. Ich glaube, es waren jährlich 300.000 Euro, also ganz erheblich. Und als bekannt wurde, dass Ludwigsburg rekommunalisieren will, hat NBW den Sponsorenbeitrag kurzfristig verdoppelt auf 600.000. Gleichwohl waren die kommunalen Vertreter standhaft und haben die Rekommunalisierung trotz dieser Angebote durchgezogen. Weiteres Beispiel, Wesel. Hier hat im Zeitfenster der Konzessionsverhandlungen ist RWE hingegangen und hat gesagt, sie übernehmen eine Partnerschaft für das städtische Stadion. Das hieß dann einfach nur Aue Stadion Wesel. Seit geraumer Zeit heißt dieses Stadion RWE Aue Stadion. Mit einem Sponsorenbeitrag des RWE in Höhe von, ich habe den Betrag jetzt nicht konkret parat, ich glaube es waren 120.000 Euro im Jahr. Auch das muss man dann eigentlich im direkten Zusammenhang sehen. Jetzt dürfen Sie dreimal raten, wie dann die Konzessionsvergabeverhandlung ausgegangen ist. Genau, RWE hat den Zuschlag bekommen. Oder in Warendorf, Nordrhein-Westfalen, gab es das Angebot von RWE, 100.000 Euro für die Landesgartenschau zu geben, wenn sie die Konzession dann wieder erhalten würden. Oder im anderen Fall droht man dann einfach mit der Einstellung der Sponsoringverträge, wenn die Kommune weiterhin an den Rekommunalisierungsbestrebungen festhält. Sponsoring und Landschaftspflege. Also es gibt großzügige Lokangebote, es gibt teilweise auch Dunkelfelddelikte oder Umgehungstatbestände, dass ein Bürgermeister zum Beispiel ein sehr aufwendiges Zelt für ein Stadtfest kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt, aber mit dem Hinweis, das machen wir nicht, wir schließen dieses Jahr den Konzessionsvertrag ab und dieses Jahr Stadtfest, diesen zeitlichen Zusammenhang dürfen wir nicht herstellen, dann kriegen wir Ärger mit der Bundesnetzagentur, die könnte dann einschreiten und sagen, das verstößt gegen die Konzessionsabgabenverordnung, da dürfen nämlich solche Nebenleistungen nicht stattfinden, wir machen das 2 oder 3 Jahre später, um diesen zeitlichen Zusammenhang nicht herzustellen. Transparency International Deutschland hat festgestellt in einem Grundsatzpapier, dass es solche Sponsoring-Geschichten eigentlich gar nicht geben darf, wenn sie in zeitlicher Nähe zu einer Konzessionsvergabe stattfinden. Die Altkonzessionäre kennen aber, in Nordrhein-Westfalen haben wir ganz viele Städte, die mit einer schlechten oder katastrophalen Haushaltslage, also sind chronisch krank. Sie haben ein chronisches Haushaltsdefizit, viele Gemeinden und Sponsoring und solche Zahlungen oder Leistungen sind dann oft auch willkommen und Kommunalvertreter lassen sich dann teilweise auch auf solche Händel ein. Das muss man auch einfach mal so sehen. Dann hätte RWE oder andere hätten dann damit Erfolg gehabt. Es gibt dann noch andere Praktiken, auf die wir gar nicht großartig in unserer Studie eingegangen sind, die aber auch ganz eindeutig gegen bestehende Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes verstoßen, dass also Kaufverhandlungen verweigert werden. Also sie finden dann oft monatelang keinen Zuständigen oder sie kriegen keinen Termin, um diese Verhandlungen dann offiziell auch einzuleiten. Wenn es zur Rekommunalisierung gekommen ist, also der Akt, der förmliche Akt abgeschlossen ist, weitgehend weigern sich die Altkonzessionäre oft dann offiziell die Netzübertragung durchzuführen. Verweigerung einer zügigen Netzentflechtung haben wir im Prinzip schon behandelt. Abschließend fasse ich zusammen, dass es tatsächlich diese Regelungslücken gibt. Wir haben einmal diese Netzpreisermittlung nach § 46. Da ist nichts festgelegt. Da wird nur geredet von einer angemessenen Vergütung. Sage ich aber gleich noch was zu, wo dann der konkrete Novellierungsbedarf besteht. Wir haben auch keine Definition über den Umfang der netzrelevanten Daten, die der Altkonzessionär herausgeben muss. Auch hier könnte man das viel deutlicher konkretisieren, um den Altkonzessionär in Zugzwang zu setzen. Einstellung der Konzessionsabgabenzahlung nach § 48, auch das ist eine Regelungslücke. Und dann die merkwürdige Situation, dass das Bundeskartellamt nur bei der Gemeinde, bei der Kommune eine marktbeherrschende Stellung erkennt und nicht bei den Altkonzessionären, werde ich gleich noch etwas weiter ausführen. Gut, die großen Stromkonzerne haben vielseitige Argumente, warum sie von der Rekommunalisierung nicht viel halten. Sie stellen immer ihre Kompetenz heraus und dass sie das alles viel besser können. Es gibt sogar auf Veranstaltungen Behauptungen, die Städte können das gar nicht. Das Stadtwerk XY ist gar nicht von seinem Know-how in der Lage, ein Stromnetz künftig wirtschaftlich und effizient zu betreiben. Auch diese merkwürdigen Eingaben etc. kann es geben. Das hatte ich hier eben auch schon im Pressegespräch reklamiert, dass die Aufsichtsbehörden, also Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur, ihre Aufsichtspflicht eigentlich nicht richtig wahrnehmen. Sie greifen zu wenig ein, wenn es solche Verstöße gibt, die wir aufgezeigt haben. Die lassen zu viel durchgehen und zu viel laufen. Im Gegenteil, sie werden eher aktiv, wenn die Kommune mal einen förmlichen Fehler macht. Beim Vergabeverfahren oder bei der Ausschreibung, dann sind die ganz schnell bei der Sache und schreiten ein und die Kommunen werden abgemahnt und müssen dann nachkorrigieren, bis hin zu extremen Fällen, dass die ganze Vergabe als nichtig erklärt wird und dann nochmal komplett neu ausgeschrieben werden muss. Wie ich schon sagte, der Grund, warum das so ist, liegt unter anderem darin, dass das Bundeskartellamt, Bundesnetzagentur nur den Gemeinden als Inhaber des Wegerechts diese marktbeherrschende Stellung zuerkennen und deswegen ganz genau akribisch darauf achten, dass diese vermeintliche marktbeherrschende Stellung von den Kommunen nicht ausgenutzt oder missbraucht wird. Das ist die Einstellung des Bundeskartellamtes. Aber sie verkennen dabei, die Welt sieht in Wirklichkeit anders aus. Auch die Altkonzessionäre haben aufgrund ihrer Machtposition eine marktbeherrschende Stellung. Aber wie gesagt, das wird von den Aufsichtsbehörden leider nicht anerkannt. Das heißt, wir haben einen ungleichen, unfairen, asymmetrischen Wettbewerb bei den Konzessionsvergaben, was zu Ungunsten der Kommunen ausfällt. Ein ganz schlauer Philosoph soll angeblich mal gesagt haben, oder er hat sich so ähnlich ausgedrückt, dass das Energierecht bislang im Sinne der Altkonzessionäre gestaltet und interpretiert wurde, aber es kommt darauf an, es kommunalfreundlich zu verändern. In Anlehnung an einen ganz großen deutschen Philosophen. Das Elend der NWG-Auslegungsgrundsätze. Das aber nur am Rande. Das heißt, was wir brauchen, ist ein, wenn Sie so wollen, wettbewerblichen Imperativ bei der Konzessionsvergabe, dass wir also hier Waffengleichheit in Anführungszeichen herstellen und auf Augenhöhe dann Kommunen und Stromkonzerne verhandeln können. Das sozusagen wäre ein Idealzustand. Kommunen können sich aber wehren. Das ganz abschließend gesagt, wenn es zu solchen missbräuchlichen Praktiken kommt, können die Kommunen sagen, oder das Anzeigen bei den Aufsichtsbehörden und können das entsprechend reklamieren nach § 30 und 32 NWG. Das sind dann auch unzulässige Verstöße im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. § 19, 20 und 21 sind hier anzuführen. Und Sie können dann auch aufgrund des Energierechtes zivilrechtliche Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche geltend machen. Inwieweit sie dann erfolgreich sind, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Vielleicht sollte ich ergänzend noch sagen, die Bundesnetzagentur ist ja, der Präsident kommt aus Kreisen der FDP, das ist bekannt, und er ist ein erklärter Gegner der Rekommunalisierung. Er sagt, Rekommunalisierung führt zu einer Fragmentierung und Zersplitterung der Verteilnetzebene, das führe zu Ineffizienzen und so weiter, was aber sich empirisch überhaupt nicht belegen lässt. Eher im Gegenteil, da gibt es Untersuchungen unter anderem von Uwe Lebrich und anderen. Damit komme ich zum Schluss, was können wir den Kommunen raten, vor allen Dingen, weil die Sache mittlerweile tatsächlich so kompliziert wurde. Wir hören ja gleich noch von der Energieagentur, wie so ein förmliches Verfahren aussieht, ne, und wie die Energieagentur in Rheinland-Pfalz das handhabt und darstellen wird. Gleich bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Also die Kommunen brauchen auf jeden Fall von Anfang an juristische Fachbegleitung von einem Anwalt, der in Sachen Konzessionsvergaben Erfahrung hat. Generell gilt natürlich, man darf sich von den Praktiken der Altkonzessionäre nicht beeindrucken lassen. Man sollte unbeirrt seinen Weg weitergehen. Wenn es tatsächlich zu Praktiken kommt, die nachweislich gegen bestehende Gesetzesbestimmungen verstoßen, sollte man die Aufsichtsbehörden natürlich einschalten und das Ganze öffentlich machen, an die Presse, an die Medien gehen und darüber berichten. Man darf vor allen Dingen, das ist der größte Fehler, den man machen kann, ich wiederhole es nochmal abschließend, nicht die überhöhten Netzpreisvorstellungen der Altkonzessionäre darauf eingehen und einen Sachzeitwert dann bezahlen, sondern sollte sich auf den Ertragswert dann konzentrieren. Man darf oder kann aber einen Netzkauf unter Vorbehalt machen. Das haben die Schönauer damals ja schon mal vorgemacht und haben dann im Nachhinein noch mal einige Millionen D-Mark war noch zu D-Mark-Zeiten zurückbekommen, weil sie unter Vorbehalt gekauft haben. Und man sollte, wenn es in der einen oder anderen Kommune bei Ihnen zu Konzessionsneuvergaben kam mit dem Altkonzessionär, dann vielleicht nochmal überprüfen, inwieweit das alles rechtmäßig über die Bühne gegangen ist. Deswegen fordern wir als nächsten Schritt, weil wir diese Defizite und diesen asymmetrischen Wettbewerb in unserer Studie auch nochmal deutlich dargestellt haben und da diesen gesetzgeberischen Handlungsbedarf offengelegt haben, folgende Novellierungsvorschläge, damit komme ich dann zum Schluss. Paragraph 46 muss den Ertragswert festlegen und nicht so eine schwammige Formulierung beinhalten künftig. Es muss konkretisiert werden, was, welche netzrelevanten Informationen der Altkonzessionär zur Verfügung stellen muss. Die Weiterzahlung der Konzessionsabgabe nach einem Jahr, nach Auslaufen des Konzessionsvertrages, muss natürlich möglich sein, gesetzlich fixiert werden, damit der Altkonzessionär nicht hier noch ein zusätzliches ökonomisches Druckmittel parat hat in Zukunft. Und dann zum Thema Bewertungsmatrix, also wäre aber jetzt noch mal ein Feld für sich, also die Auswahlkriterien. Auch da hat das Bundeskartellamt im Moment eine sehr restriktive Praxis. Sie erkennen nur streng netzbezogene Kriterien an. Es gibt aber Gutachten, zum Beispiel von Professor Hellermann, die sagen, dass auch andere zum Beispiel fiskalische Gründe der Kommunen durchaus mit in diese Bewertungsmatrix eingeschlossen werden können oder berücksichtigt werden können. Das sind sozusagen aus unserer Sicht die vier wichtigsten Novellierungsbedarfe, die wir erkennen. Herzlichen Dank.